Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Webcast Radio Enlighten Next. Heute zum Thema Der Geist zieht Spuren in der Welt. Und wir freuen uns sehr, hier als Studiogast begrüßen zu dürfen Herrn Rembert Bimont. Herr Bimont, sind Sie in der Leitung?
Ja, hier aus dem hohen Norden. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Herr Bimont ist aus Schweden zugeschaltet. Und wie Sie wahrscheinlich unserer E-Mail-Einladung auch entnehmen können, ist Herr Bimont in einer leitenden Rolle in einem, wie wir finden, sehr spannenden Initiative, Siedlung, die mit anthroposophischem Hintergrund versucht, in einer neuen, in einer zeitgemäßen Form geistiges Leben zu leben, wenn ich das einmal so sagen darf. Diese Siedlung heißt Järna, liegt im Süden von Schweden, in der Nähe von Stockholm, war mir bis vor kurzem noch nicht bekannt, ist mir bekannt geworden durch eine Ausstellung, auf die wir auch später noch zu sprechen kommen werden, die sehr spannend ist und auch sehr zu unserem Thema hineinpasst. Herr Bimont, ich würde Sie gern bitten, unseren Hörern einfach kurz einmal vorzustellen, Järna, was soll man sich vorstellen? Ist das ein kleines Dorf im Lande im Schweden mit verschiedenen...
So kann man es sagen, ja. Also Järna ist ein schon sehr lange bestehendes Dorf und weil es in Schweden noch immer recht Platz hat, ist dann etwas außerhalb von Järna, Ytterjärna heißt das, eine Siedlung entstanden, wie Sie richtig sagen. Und da sind eine ganze Gruppe von verschiedenen Initiativen, die da netzwerkartig zusammenarbeiten, Ausbildung, Klinik, Schule, aber auch biologische Landwirtschaft und andere Sachen.
Wie viele Leute sind denn in Järna? Wie groß sollte man sich denn diese Siedlung vorstellen?
Ja, also das hat verschiedene Wellen, kann man sagen, oder verschiedene Ausdehnungen. Es gibt so eine Art Zentrum in Ytterjärna, da ist ein größeres Kulturhaus mit einem Hotel und Konferenzzentrum, mit einem Saal mit 500 Plätzen. Und dann ist da eine Ausbildung mit verschiedenen Häusern, wo auch Studenten wohnen. Dann ist eine Klinik mit 70 Betten, eine Schule mit 500 Schülern, 2000 Hektar Landwirtschaft, verteilt über mehrere Höfe, Mitarbeiterwohnungen, alles recht idyllisch, zumindest im Sommer, aber auch im Winter, an der Ostsee gelegen, in diese, was wir hier nennen, die Schärenküste, das ist so Inseln, die da noch der Festland vorgelagert sind, aber wir sind eigentlich doch direkt an der Ostsee.
Ich
also so muss man sich das vorstellen. Insgesamt sind gar nicht so einfach zu rechnen, aber ungefähr 2000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz in der irgendwie ein von den Initiativen.
Nee,
kann man sagen.
Ja, schön. Also man kann das schon einfach sehen, das hat schon Dimensionen, was hier in Järna an kulturellen Impuls sich hier zeigt. Und ich habe es in der Einführung ja kurz gesagt, das hat sehr stark auch einen anthroposophischen Hintergrund. Ich möchte trotzdem einfach mal so fragen, nachdem das ja nicht eine Organisation ist, sondern verschiedene unabhängige Initiativen, die hier miteinander zusammengefunden haben, welcher Impuls trägt sie in Järna? Welcher Impuls
bringt die Leute?
Ja, also
wenn man
zurückgeht
zu den Gründern, das waren Menschen, die sehr inspiriert waren von der Anthroposophie und dann zusammen zunächst mal eigentlich eine Ausbildungsstätte machen wollte für junge Leute, eine Art Orientierungsjahr und dann sind nachher auch verschiedene Berufsausbildungen gefolgt. Aber das war eigentlich eine Initiative, um insgesamt im Norden, also nicht nur Schweden, sondern zunächst war das eine Art anthroposophisches Zentrum für die ganze nordische Länder, inklusive Finnland, Norwegen, Dänemark. Und das ist aber schon 50 Jahre her und diese allererste Pionierzeit kenne ich natürlich auch nur aus der Geschichte. Aber das waren einige Menschen, Künstler, Architekten, auch Leute aus der Wirtschaft, auch Geisteswissenschaftler, die da mit sehr viel Pioniergeist sozusagen den Anfang gebaut haben. Und das ist dann jetzt immerhin 50 Jahre lang weitergegangen, auch sicher durch den einen oder anderen Ups and Downs. Mhm. Aber so steht es jetzt da.
Ja. Yeah. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Menschen, die dort die verschiedenen Initiativen, und Sie haben es ja genannt, das sind Schulen, das sind Kliniken, das ist auch ein Ausbildungsjahr für junge soziale Unternehmer, worauf ich später noch zu sprechen kommen möchte, die hier zusammenkommen, dass hier ein geistiger Impuls sie zusammenführt, der einen spirituellen Hintergrund hat, der natürlich auch mit Anthroposophie, mit der Lehre von Rudolf Steiner zu tun hat. Aber wenn man das einmal versucht, allgemein zu fassen, wenn Menschen einen spirituellen Impuls empfinden, in der Welt tätig sein wollen, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann in ein Zen-Kloster gehen, man kann in einen katholischen Hintergrund arbeiten. Hier ist aber ein bestimmter, spezieller Ansatz, den Sie hier verfolgen. Wenn Sie einfach den Leuten, die auch jetzt nicht so vertraut sind mit Anthroposophie, einfach erklären können, was ist das Spezielle, das Sie hier gemeinsam versuchen?
Ja, man kann natürlich überall anfangen, also meine ich, mit dem Geist, mhm. wenn man so will. Und es ist natürlich hier wie sehr stark in die anthroposophische Bewegung etwas, was auch mich persönlich immer an die anthroposophische Bewegung überzeugt hat, dass immer eigentlich ein geistiger Strom parallel mit einem auch praktischer Strom da ist. Mhm. Nicht? Also wenn man so will, kann man zurückgehen bis Kain und Abel oder man kann auch zu anderen Beispielen greifen, aber dass man ein geistiger Impuls, also Anthroposophie, eine von den Übersetzungen oder Erklärungen ist ja Bewusstsein seines Menschtums, als Basis hat, um dann auch in der Landwirtschaft, in der Pädagogik, in der Medizin tätig zu werden. Sicher auch sich selber auszubilden, aber in dem Sinne denke ich, dass sie eigentlich auch heute die ganze anthroposophische Bewegung durchaus durch diese irgendwie auch Parallelität von Ora et Labora gekennzeichnet ist.
Und wenn ich das so sagen darf, auch mit einem speziellen Ansatz, wirklich Geist in die Welt zu bringen.
Durchaus.
Das heißt,
es hat einfach aus meiner Sicht, wenn man den Geist ernst nimmt, dann hat das oder sollte es, hoffe ich, einfach letztendlich auch Konsequenzen haben für fast das ganze Leben. Mhm. Und das fängt an bei Sachen, die man heute auch unter dem Stichwort Nachhaltigkeit zusammenfassen kann. Aber letztendlich, wenn man eine geistige Perspektive hat, dann ändert sich ja, wenn man in die Tiefe kommt, letztendlich alles. Es ändert den Verhältnis zu den anderen Menschen, es ändert den Verhältnis zur Natur. Es ändert aber auch, wie man mit so Basisdingen wie Gesundheit, Erziehung, Essen, überhaupt Leben umgeht.
Mhm. Würde mich auch interessieren, wenn Sie sagen, das ändert sich. Weil natürlich es gibt die verschiedensten Alternativen und auch einfach moderne Ansätze, Lebensreform umzusetzen. Aber wenn Sie sagen, wenn das ein geistiger Ansatz ist, dann ändert sich die Perspektive drauf. Da würde ich gern so ein bisschen nachfragen, was ändert sich da und warum ändert sich das? Was meint man, wenn man sagt, durch diesen geistigen Bezug ändert sich der Umgang damit?
Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das alles für Sie zu praktisch ist, aber ich sehe das einfach, kann man sagen, es kommt ja immer auf den Kontext drauf an. Mhm. Und mit einem ganz einfachen Beispiel, man es fängt schon mit der Wahrnehmung an. Man hat ja eine verstärkte Wahrnehmung für etwas, womit man sich beschäftigt. Mhm. Blödes Beispiel, wenn es gerade fertig ist, dass man Schuhe kaufen soll, dann merkt man auf einmal, dass alle Leute Schuhe anhaben, während man es vorher vielleicht gar nicht so bewusst hatte. Mhm. Und entsprechend ist es so, dass wenn man für seelische, geistige, spirituelle Dimensionen sozusagen sich da langsam hineinarbeitet, ja, dann arbeitet man mit diesem Kontext und dann wird letztendlich alles anders. Es erweitert sich das Bewusstsein und durch diesen Kontext hat man einen anderen Blick als sonst. Mhm. Ich denke, Sie können mich da ganz gut folgen.
Absolut. Ich versuche es auch in anderen Worten nochmal zu fassen. Was Sie einfach meinen und was auch mit diesem sehr eindringlichen Beispiel mit den Schuhen wahrscheinlich angesprochen ist, es gibt Wahrnehmungen von der Innenseite der Welt, die nur wahrgenommen werden, wenn man sich darauf einlässt.
Es gibt, richtig. Und das ist dann natürlich eine methodische Frage, welchen Weg man da hinkommt. Und da gibt es, denke ich, viele. Aber es ist ja schlussendlich ein Art Prinzip, dass man mit dem Denken kommt man bis zu einer gewissen Grenze und mit Meditation kann man einen Schritt weiterkommen.
Absolut.
Oder anderes Beispiel, wenn man sich selber kennenlernt und wird man zunächst kennenlernen will und da sich weiter vertiefen will, dann wird man zunächst jeder Versuch wird man wieder herauskatapultiert und ist an seine Eltern oder seine Lehrer oder irgendwelche Erlebnisse in der Außenwelt orientiert, aber dann kann man auch anders auf das eigene Leben gucken und dann tun sich neue Dimensionen auf. Das sind, denke ich, die beiden Säulen, um zu einem anderen Kontext zu kommen.
Jetzt haben Sie in Indiana auch eine Ausbildung, das nennt sich eine Ausbildung für soziales Unternehmertum, ein einjähriges Training für Menschen zwischen 18 und 25 Jahre. Ich habe mir das auf der Webseite ein wenig angesehen. Das ist wirklich ein sehr umfassender Zyklus von verschiedenen Trainings.
Jetzt gibt's natürlich, das ist eine neuere Initiative hier. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, nachdem sozusagen die erste Pionierwelle vorbei war, hat es auch eine neue Identitätssuche gegeben eigentlich von dem Ort. Und dies ist dann eine Gründung, die eigentlich von jungen Leuten passiert ist, also sage ich mal in ihren 30ern. Wir haben das vor 4-5 Jahren gegründet. Das ist jetzt in August, kommt die vierte Gruppe. Es gibt Platz für 40 Leute, ist englischsprachig. Sehr international das ist ein Total Immersion, würde man auf Englisch sagen, weil die Menschen leben auch zusammen. Also leben zusammen in zwei Häusern hier auf dem Campus, essen zusammen und hatten dann sehr intensiv mit allerlei Gastredner verschiedensten Themen, machen letztendlich dann auch irgendwann im Jahr 6-wöchiges oder 5-wöchiges Praktikum irgendwo in der sogenannten Dritte Welt, weil das nach Ansicht der Gründer heute einfach zu einem überhaupt in die Welt stehen irgendwie dazugehört, zu die Welt das Ganze mehr wahrnehmen zu können. Und das ist ein jetzt sehr erfolgreiches Training. Früher hätte sich sowas vielleicht ein Orientierungsjahr genannt. Heute heißt es, und in dem Sinne ist es auch schon etwas mehr tatgerichtet, heißt es eben soziales Unternehmertum, Social Entrepreneurship. Mhm. Und das ist eine sehr erfolgreiche Sache geworden, die jetzt auch schon Nachahmer findet, in andere Orte ähnliche Sachen in Gründung. Und wo auch ein ganzes Netzwerk dranhängt von Menschen, jetzt inzwischen haben die 120 Alumni, kommen auch dann meistens einmal im Jahr hier wieder zurück. Also das ist ein von unseren neuen Initiativen, die auch Jianan wieder ein Stück international deutlicher auf die Karte gesetzt hat, kann man sagen.
Jetzt hat dieses Programm natürlich sehr stark eine soziale Dimension. Und Sie haben auch die Dritte Welt mit reingebracht, aber auch sonst von einem sozialen Unternehmertum. Aber der Ansatz, würde ich sagen, ist ja nicht nur einfach ein sozialer, ökologischer, sondern ein umfassenderer, dass das einfach auch eine geistige Dimension mit reinbringt, die ich gerne ein bisschen beleuchten würde, oder Sie einfach ein bisschen befragen würde, ist so etwas von einem anthroposophischen Hintergrund anders, als wenn eine Initiative, die es ja sonst auch gibt, für junge Menschen eine Ausbildung macht für ein soziales, alternatives, ökologisches Unternehmen? Und worin würde sich dieser Unterschied zeigen?
Anthroposophie hat viele Gesichter heute, denke ich. Ist ein recht breites Spektrum an Ansätzen, die dieses Wort wohl oder nicht benutzen. Aber die Gründer und auch der Ort ist sehr mit der Anthroposophie verbunden und in dem Sinne weht dieser Geist da durchaus, aber nicht sehr abgegrenzt. Also es finden auch da allerlei Sachen statt, die man jetzt nicht traditionell unbedingt sofort mit Anthroposophie in Verbindung bringen würde. Dennoch ist natürlich eine Art, durch den ganzen Kontext ist es irgendwie immanent, dass da so ein Ansatz stark mitspielt. Aber es ist auch pluriform, könnte man sagen. Irgendwie so ein Jahr auch ein bisschen ein Marktplatz, weil so viele verschiedene Gastredner aus aller Welt auch kommen. Und da sind dann für die verschiedenen jungen Menschen auch, der eine fühlt sich mehr in der Richtung angezogen, der andere mehr in der Richtung. Aber der Unterschied, was ist der prinzipielle Unterschied? Ich weiß das gar nicht. Ich denke, die ist sehr stark durch den Kontext gegeben, durch die Menschen auch, die es leiten. Es ist also ein Organizing-Team von 5 eigentlich auch noch junge Leute, die da die Mentoren sind und die natürlich auch aus diesem Hintergrund irgendwie schöpfen. Ich weiß nicht, ob ich konkret genug für Sie werde, sonst müssen Sie mir noch ein bisschen challengen, da noch einen Schritt weiterkommen.
Ich würde es gerne noch ein bisschen herausarbeiten, einfach zu sehen, wenn man sich jetzt vorstellen kann, was ist die anthroposophische Note von so einer Initiative? Jetzt nicht im engen Sinn von irgendwelchen vielleicht auch dogmatischen Ideen, sondern von dem Geist, der hier weht. Was ist dieser anthroposophische Geist, der sich in der Vielfältigkeit und auch in der undogmatischen Art und Weise, wie sie sich es in Jana ausdrückt, aber doch zeigt?
Ich denke, das Wort Bewusstsein ist doch ein sehr starkes Stichwort. Mhm. Nicht? Bewusstsein seines Menschtums kombiniert mit der Einsicht, es ist ein Schulungsweg zu gehen, wie auch immer der aussieht. Die beiden Stichworte sind, denke ich, sehr zentral. Also wenn man die Anthroposophie auf, das ist ja gar nicht einfach, wenn man die Anthroposophie auf einen Wort zusammenfassen müsste, dann sage ich immer gerne, es ist letztendlich eigentlich ein Verb. Mhm. Zumindest nach meinem Verständnis ist das, wo es hin soll. Also nicht eine Lehre, nicht ein Inhaltsgebäude, das könnte man schnell so verstehen, speziell durch die halt unglaubliche Menge an überlieferten Schriften von Rudolf Steiner. Aber es geht letztendlich darum, von einem passiven zu einem aktiven Menschen zu werden. Und diese Aktivität ist zentral eine geistige. Also in dem Sinne ist für mich Anthroposophie ein Verb. Und ich denke, diesen Geist seht auch in diesem YIP, Young Initiative Program, wovon wir gerade sprachen.
Jetzt haben Sie ja gerade jetzt noch eine andere sehr große Initiative oder eigentlich Ausstellung, die sehr direkt mit Bewusstsein zu tun hat. Ich habe sie leider nur mir auf der Webseite im Internet ansehen können, habe mir aber berichten lassen, dass der Eindruck vor Ort ein ziemlich gewaltiger ist. Sie haben eine große Ausstellung über Farbe und Licht des amerikanischen Künstlers James Turrell auf Ihrem Gelände. Und dieser Ansatz, wirklich Licht als solches darzustellen, hat natürlich schon auch mit diesem Bewusstseinsansatz, den Sie kurz reingebracht haben, zu tun. Vielleicht wollen Sie einfach ein paar Stichworte auch zu James Turrell und zu seiner Ausstellung in Jana sagen.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Stichwort. Also Farbe ist ja, also Licht ist ja irgendwie das Elementarste überhaupt, nicht? Ohne Licht kein Leben. Licht ist Nahrung, auch ganz physisch. Wir setzen Licht um in Vitamin D. Licht hat eine große emotionale Komponente und nicht zuletzt eine starke spirituelle Komponente. Uns geht ein Licht auf und Ihre Organisation hat das Wort Licht auch schon im Titel und sozusagen weist hin auf einen nächsten Paradigmawechsel, der irgendwie letztendlich auch mit Licht und sowohl, ich denke, inneres Licht zu tun hat, Bewusstseinslicht zu tun hat. Und Kunst kann ja da etwas sein, was einem mit auf dem Weg hilft. Und wir haben also diesen Projekt See Color mit zwei Ausrufezeichen. Also da ist auch, wie soeben, die Aktivität angesprochen. Mhm. Sehen nicht nur etwas Passives ist ja, unseres heutiges Bewusstsein ist ja sehr stark so, die Welt strömt auf unser Auge ein sozusagen. Das Bildschirm kommt in unser Auge ein oder die Natur oder was Schöneres. Aber das Sehen ist ja auch eine Aktivität. Mhm. Also da ist durchaus zwei Richtungen. Und Farbe ist dann etwas, was, ja, da kann man alle möglichen prächtige Zitate, aber Cézanne sagt, Farbe ist der Ort, wo der Kosmos und der Gehirn sich begegnen. Und in dem Sinne haben wir hier, bei uns sind ja die Jahreszeiten stärker als woanders. Und der schwedische Sommer haben wir jetzt genützt, um eben eine große Ausstellung, wo James Turrell der Hauptperson ist. James Turrell ist ja ein Künstler, der mit Licht arbeitet, so wie andere Künstler mit Farbe, also mit Pinseln arbeiten oder mit Ton oder meinetwegen mit Stahl oder mit andere Materie. So arbeitet er seit 40 Jahren mit Licht. Und entsprechend haben wir hier eine ganze Reihe von Installationen gebaut, wo man Licht und Farbe erfahren kann. Ich weiß nicht, ich kann da gerne noch ein bisschen weiter drüber erzählen, aber Sie können auch sagen, ja, ich soll.
Nee, ganz im Gegenteil. Wenn Sie vielleicht noch ein bisschen schildern, ich habe einen gewissen Eindruck jetzt von dem, was ich auf dem Internet gesehen habe, aber hier wird ja Licht wirklich auf eine sehr direkten Art und Weise zugänglich gemacht.
Ja, also ich beschreibe einfach mal kurz ein von den Kunstwerken. Wir haben hier ein Skyspace gebaut, also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen würde, aber man könnte sagen ein Himmelsraum. Mhm. Und das ist ein Gebäude mit einem offenen Dach. In dem Sinne, man kann sich vielleicht am Pantheon oder meinetwegen an ein Hopi-Zelt erinnert fühlen, aber es ist ein Gebäude mit einem Loch im Dach und um es ganz simpel zu sagen, James Turrell, wenn man in dem Gebäude hineinkommt, es wird einem zugerufen, look up, schau herauf. Und das ist so gebaut, dass der Himmel kommt wie runter. Der Himmel wird runtergeholt und man wird geholfen raufzuschauen, wie durchaus auch andere Gebäude sein kann. Aber dann sind Bänke rundum, man kann da mit 25, 30 Leute sitzen. Und dann geht es um ihn, und das ist das Spannende, um, man kann tagsüber, man kann in der Nacht Sternenlicht, Sonnenlicht da sehen, aber der spannendste Zeit findet er die Dämmerung. Und dann ist da, hat er da einen ganzen Lichtprogramm programmiert, wo Licht von innen in den Kuppel hinein projiziert wird, verschiedene Farben, die dann in Interaktion kommen mit dem Himmel, mit dem Himmelslicht, mit dem Himmelsblau, was dann auf einmal grün oder sogar rot oder gold erscheinen kann, aber das geht alles ganz langsam, also in dem Sinne keine Fast Food, sondern Slow Art. Mhm. Und dieses Skyspace ist jetzt ein von den 8 Installationen, die wir von James Burrell hier haben, der auch bleiben wird und wo übrigens eine ganze Reihe von inzwischen James Burrell ziemlich weltberühmt, es sind 70 Stück ungefähr in der ganzen Welt, interessanterweise auf alle Kontinenten, Skyspaces in verschiedene Formen und Ausrichtungen, immer mit einem lokalen Touch auch sozusagen. Also das ist fast ein bisschen ja ein Raum, der wie einlädt zum Nachsinnen, Meditieren, Konzentrieren.
Ich möchte gern bitten, noch ein anderes eine andere der Installationen kurz zu beschreiben, die meines Erachtens eine sehr eindrückliche Wirkung hat, über die ich dann auch gemeinsam mit den anderen nachher gern mit Ihnen sprechen würde. Das ist das Ganzfeld.
Genau, also das war meine Inspiration. Ich kam in Wolfsburg, da hatte James Durrell vor 2 Jahren eine große Ausstellung und da war ein riesen sogenanntes Ganzfeld gebaut. Der ist ja Amerikaner, der James Durrell benutzt, aber dieses deutsche Wort Ganzfeld, was ein Begriff ist aus der Psychologie aus den 30er Jahren, er verwendet das aber ein bisschen anders. Und das ist ein Doppelraum, der ganz mit farbigem Licht gefüllt ist, aber der durch, sagen wir, einige architektonische Feinheiten, man kann auch sagen Tricks, so gestaltet ist, dass man sich nicht orientieren kann bezüglich Tiefe, Höhe und so weiter. Also man hat das Gefühl, in die Unendlichkeit zu schauen. Mhm. James Durrell vergleicht das auch einfach als Hilfskonstruktion mit Skifahren in Whiteout Conditions oder Fliegen im Nebel oder Tauchen, aber natürlich auch Meditation. Das Auge kann, es ist ja so, dass wenn wir etwas sehen, normalerweise das Denken so blitzschnell eingreift, dass es schon eine große Besonderheit ist, wenn wir überhaupt mal erleben, wenn das nicht der Fall ist. Und jeder kennt, wenn er eine Wanderung macht in der Dunkelheit und er kann mal etwas nicht sofort identifizieren, wie das Gehirn, wie verrückt hin und her geht, ist es ein Mensch, ist es ein Baum, was ist es jetzt eigentlich, nein, es ist doch so oder so. Und da ist man jetzt in einem Raum und man kann gar nichts in der Richtung. Also man ist quasi sehr dazu angehalten, man ist einfach nur in farbigem Licht. Und jeder Mensch, der da reingeht, merkt eigentlich sofort, das ist was Besonderes. Yeah. Und es ist dann auch, er unterteilt das in ein Viewing Space und ein Sensing Space. Also der Viewing Space ist betretbar. Da läuft man hinein, oder besser gesagt in unserem Fall, man kommt vom oberen Stockwerk über eine Treppe hinunter. Man steigt hinunter in diesen Lichtraum und guckt dann zu dem Sensing Space, der nicht betretbar ist und guck da wie in die Unendlichkeit hinein. Das ist diesen Ganzfeld, den Sie jetzt angesprochen haben.
Wie ich den Titel geschrieben habe für unseren heutigen Webcast, Der Geist sieht Spuren der Welt, war ich sehr auch im Eindruck von den Bildern, die ich von dieser Ausstellung gesehen habe und auch von dem Video über dieses Ganzfeld und auch die Schilderungen, die ich von einem Freund über dieses Ganzfeld gehört habe. Und was Sie vorher gesagt haben über diese Situation, wenn man draußen in der Dämmerung ist und Schatten, Konturen wahrnimmt und nicht ganz sicher ist, ist das jetzt die Kontur oder nicht, ist das jetzt eine Projektion oder ist das etwas, was ich von außen wahrnehme, trifft, glaube ich, den Punkt sehr gut, den ich hier so spannend finde. Weil natürlich, normalerweise, wenn wir auf die Welt schauen, gehen wir davon aus, etwas außen zu sehen. Und dieser Übergangsbereich, der hier von Ihnen auch angesprochen worden ist und der auch in solchen Kunstwerken, glaube ich, sichtbar ist, ist, dass hier nicht nur etwas Äußerliches sichtbar wird, sondern in dem sogenannten Äußerlichen auch etwas sichtbar ist, das nicht im Außen der Fall ist. Ich glaube, dass Sie das auch angesprochen haben, mit dem, wo Sie gemeint haben, dass beim Sehen ein aktiverer Anteil ist, als wir normalerweise annehmen, weil unsere naive Vorstellung von Sehen ist einfach, dass von außen etwas auf uns hereinfällt, aber es ist eigentlich etwas, was auch in dem Satz, den Sie vorher zitiert haben, das ist, wo der Kosmos der Seele begegnet, dass hier etwas aufleuchtet, was mit Geist zu tun hat, und wenn man hier eben langsam geht und langsam sieht, und solche Installationen sind, nehme ich mal an, auch sehr angetan, dies zu tun, also wirklich langsam zu sehen, hier eine Dimension sichtbar wird, die wir normalerweise ganz ins Außen stellen und erkennen, hier ist etwas wahrnehmbar, das existiert nicht nur im Außen. Und da fängt eine andere Dimension an, wirklich zu werden. Würden Sie auch sagen, dass das das Spannende an solchen Ausstellungen ist, oder ist das jetzt eine Interpretation zu weit gehend?
Nein, die Interpretation ist perfekt. Also es ist, man kann das Wort Entschleunigung nehmen. Mhm. Nicht? Es ist ja, ich denke, Sie haben ein, sozusagen eine Zuhörerschaft oder eine, die in der Regel ja mit solchen Dimensionen vertraut ist oder auch mit Meditation vertraut ist. Aber jeder weiß, es ist ja nicht einfach, es ist nicht einfach überhaupt anzufangen. Viele Menschen, die damit anfangen, hören bald wieder auf, weil es irgendwie doch nicht ganz gelingt. Da ist es einfacher für einen Marathon zu trainieren für viele. Aber Kunst, jetzt gerade diese Installationen, die wir da helfen, kann durchaus eine Hilfe sein, um zu so einer Art Stille, zu einer Entschleunigung, zu einer verstärkten Wahrnehmung, letztendlich auch irgendwie zu einer geistigen Wahrnehmung zu kommen. Nicht? Also ein typisches Beispiel ist auch, und viele Menschen kennen es nicht mal, man kann ja, wenn man intensiv eine Farbfläche anschaut und nachher eine graue oder weiße Wand, sieht man ja die Kontrastfarbe. Mhm. Kann man sehen, die leuchtet wie von innen auf. Und sicher ist das noch keine geistige Wahrnehmung. Aber es geht in der Richtung. Mhm. Und so gibt es viele Gebiete, die man sozusagen üben kann oder etwas näher kommen kann und die in dem Sinne eine Hilfestellung sein kann. Und ich glaube, gerade mit Licht ist da Farbe auch, aber Licht noch mehr ist da, denke ich, ein unglaubliches Hilfsmittel auch, um ja vielleicht zunächst in Bilder meditieren zu können oder sich überhaupt innerlich Sachen vorzustellen. Und da kann Kunst durchaus uns auf die Wege helfen. Und James Turrell ist da irgendwie eine Art Spitze, der das sozusagen extrem auf den Punkt gebracht hat und wo man dann immer näher dem kommt, man sieht sich selber sehen, so ungefähr so. Mhm. Ja.
Ich würde gerne auch den Satz nochmal aufgreifen, man sieht sich selber sehen. Weil ich glaube, dass hier wirklich etwas mitformuliert ist, was eine gute Beschreibung dessen ist, was man Geistigkeit bezeichnen könnte. Weil Es macht einen radikalen Unterschied, ob man nur etwas sieht oder ob man sich sehen sieht. Und das mag vielleicht als Wortspiel klingen, aber es ist zumindest nicht so gemeint, weil hier wirklich eine andere Wahrnehmung und wie Sie auch angesprochen haben, braucht es auch für diese andere Wahrnehmung eine Schulung, möglich wird, die sehr viel mit Bewusstseinsräumen zu tun hat. Weil was ich so spannend finde und was eben solche Ansätze, wie Sie beschreiben, die hier in der Kunst sichtbar sind und die eben auch im anthroposophischen Kontext auch gepflegt werden, hier eine Beschreibung ist, die nicht auf mythologische Gestalten zurückgreift, sondern einfach auf real machbare Wahrnehmung. Zu sehen, dass Farbräume und Lichträume eben nicht nur materielle Gegebenheiten sind, sondern auch Widerspiegelungen von inneren Gegebenheiten. Und dass man, wenn man einen anderen Blick auf diese Räume, auf diese Lichträume setzt, eben sich beim Sehen sehen kann.
Ja.
Und das kann im übertragenen Sinne sehr erhellend sein. Und
Es ist was ganz Spannendes. Also dieses Skyspace, die wir hier haben, die ist also tagsüber zugänglich und dann auch dann ist es ein schönen, sagen wir mal, sakral ist nicht das richtige Wort, aber ein stillen Raum oder ein Andachtsraum. Aber dann abends läuft eben dieses Programm, diese spezielle Geschichte und da versammeln sich dann in der Regel 20, 30 Leute jeden Abend, seit wir sind jetzt 2,5 Monate offen. Und dann ist was ganz Lustiges. Und das ist, jetzt ist diese Aperture, diese Öffnung da oben. Und man sieht da eine Farbe, ganz deutlich. Zum Beispiel gelb. Und jetzt sitzt man da länger und dann kann es auch mal vorkommen, dass jemand seine Kamera zieht, weil man will das zu Hause erzählen. Und dann die Kamera sieht was ganz anderes. Die Kamera sieht das Gelb nicht. Die kriegt das nicht hin. Also, und da entsteht dann schon ein ganz spannender Moment. Also, und das kann natürlich sofort, kann auch ein Arzt oder jemand, der sich mit dem Auge und mit dem Gehirn auskennt, erklären, wie das ein Simultankontrast ist und wie das sozusagen meinetwegen im Gehirn gemacht wird. Aber das ist irgendwie natürlich letztendlich doch auch nur ein Träger. Und das Spannende ist, da ist auf einmal dann vieles in Frage gestellt, weil man denkt ja immer, alles ist filmbar und fotografierbar. Und das ist da schon ganz direkt nicht der Fall. Sondern man sieht mit den Augen etwas, was man mit der Kamera nicht sehen kann. Das ist schon ein spannender Anfang.
Es ist ein spannender
Weil
Anfang.
das innere Sehen, das kann nun der Kamera gar nicht
Exakt.
festhalten.
Ja. Aber gleichzeitig ist dieses innere Sehen, das Sie anscheinend hier auch durch James Tyrrell so gut dargestellt haben, ein inneres Sehen, das jetzt wirklich in einer Nüchternheit kommt. Also wir reden nicht von sakral-mythologischen Räumen, sondern von real wahrnehmbaren Bewusstseinsräumen, während wir Farben, Licht sehen. Und ich glaube, und korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch interpretiere, dass in diesem Sehen und in diesem Wahrnehmen, wie ich sehe, sich mein Weltbezug ändern kann. Dass ich etwas, was als reine Trennung, nämlich ein Objekt, das auf mein Auge trifft und von mir wahrgenommen wird, nicht mehr ganz in dieser Trennung wahrnehmbar ist und sich eine Trennung, die eine eigentlich fast willkürliche Haltung ist, die wir zur Welt einnehmen, nämlich eine getrennte, in dieser Wahrnehmung oder in dieser Beobachtung zumindest hinterfragbar wird.
Und man so wieder mehr mit der Welt letztendlich auch zusammenwachsen kann
Ja.
und vielleicht auch in einer andere Art in eine positive Positionsspannung darin leben kann und tätig sein kann. Ja.
Exakt. Sehr schön. Wir sind schon ein wenig über unsere halben Stunde und ich würde gern jetzt die Gelegenheit benutzen, auch unsere Zuhörer hier mit ins Gespräch mit reinzuholen. Dazu sage ich nochmal die Telefonnummern, unter der Sie uns hier im Radio Enlightened Next erreichen können. Die Telefonnummern sind in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, in Deutschland 023 4 543 98 10. Der Zugangscode für alle gleichbleibend 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Sie können sich ja auch, falls Sie nur per Computer beigeschaltet sind und kein Telefon in der Nähe haben, gerne per E-Mail an uns wenden. Die E-Mail-Adresse noch einmal ist radio@enlightennext.org. Und noch einmal die Erinnerung, die Telefone sind von der Grundschaltung her stumm geschaltet. Mit der Stern 6-Taste können Sie Ihr Telefon freischalten. Die Bitte, Sie nach dem Telefonat wieder stumm zu schalten, damit die Telefonleitung auch möglichst ohne Nebengeräusche ist. Also noch einmal die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org. Ich schaue kurz an die Technik, ob wir dann schon umgeschaltet haben. Ich glaube, wir sind schon so weit. Falls Sie eine Frage haben, die Leitungen sind offen. Wenn das einmal per Telefon nicht der Fall ist, nehme ich eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Da schreibt der Hörer, was mir gefällt bei Ihrem Kunstprojekt, dass man erlebe und wahrnehmen kann, dass es im scheinbar einfachsten und normalsten, in so etwas einfachen und sparsamen wie farbigen Licht ein Mysterium der Schönheit liegt, das uns tief berührt, merkwürdig und erhellend, und dass da auch wieder mit Wert und Schulungsweg im Bewusstsein zu tun hat.
Ich kann dem nur zustimmen. Wir haben das hier in Jana, es ist ja, wir haben jetzt über einen Aspekt gesprochen, diese James Turrell-Installationen, aber wir haben insgesamt hier ja doch ein recht großes Projekt. Wir haben 4 parallele Ausstellungen, die über den ganzen Campus verteilt sind, und in dem Sinne ist es auch Outdoor, Indoor und dann auch verschiedene Sachen, ganz einfach Experimente auch. Also wir haben eine Abteilung, die auch durchaus einen leichten phänomenologisch-wissenschaftlichen Einschlag hat, wo Farbe in seiner elementarsten Form gezeigt wird, und das zeigt sich auch, dass da, das merke ich zum Beispiel, Kinder, die springen da sofort drauf an und sehen solche Phänomene dann oft zum ersten Mal. Mhm. Und in dem Sinne ist das hier eine ganze Landschaft von Farbe und Licht, und da hilft uns dann natürlich auch noch den schwedischen Sommer und der Ostsee.
Absolut. Eine zweite Frage, die hier per E-Mail reingekommen ist. Sie haben 2 Begriffe sehr nahe zueinander gestellt und ausgedrückt, dass Leben grundsätzlich mit Schulungsweg und mit Wert zusammenhängt. Sie haben ausgedrückt, dass das eine Aktivität im Bewusstsein bedeutet und benötigt, dass es also darum geht, das nicht passiv, sondern aktiv zu leben. Wie zeigt sich das im Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Menschen, die dort in Jena leben? Können Sie das noch etwas mehr erläutern?
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob da meine deutsche Aussprache etwas fehlgegangen ist. Mhm. Ich habe sie jetzt als Wert, W-E-R-T, gehört. Und mein Wort, was ich versuchte zu prägen, war ein Verb.
Also, das war, glaube ich, nur meine österreichische Aussprache. Es war der Wert gemeint.
Genau, also das Tun. Also das in dem Sinne,
Wert oder Werk?
Nein, ein Verb, W-E-R-B.
Ah,
also
Verbe.
Ein Tätigkeitswort.
Oh, jetzt verstehe ich, ein Verb.
Das war das Wort, ja, Verzeihung, meine Holländisch, Schwedisch, wie auch immer.
Ja.
Aber das war sozusagen der essentielle Punkt, denn obwohl die anderen Begriffe kann ich auch viel mit anfangen. Mhm. Und in dem Sinne sind die gar nicht sehr fehl am Platz. Aber ich wollte dieses, ein Tätigkeitswort.
Ja.
Also für mich ist das, man kann ja sagen, das ging ja um Anthroposophie oder man kann jegliche geistige Sachen daneben und dann, das ist nicht ein Lehrinhalt und das ist auch nicht die praktische Anwendung und das ist auch nicht ein bisschen Velleda-Seife oder ein bisschen Epochenunterricht in einer Schule oder alles Mögliche, was gewissermaßen durchaus positiv ist, aber was letztendlich doch irgendwie ein Derivat ist,
mhm.
eine Ableitung. Und das Essentielle ist eine Tätigkeit. Und die Tätigkeit ist, einen Schritt weiterzukommen,
mhm.
Und nicht stehen zu bleiben, gerade auch im Geistigen, aus einer Positionsspannung auszuhalten und dann einen Schritt weiterzukommen. Das war, was ich da hineinbringen wollte. Mhm. Und das ist dann das andere Wort, was daneben stand, Bewusstsein. Das bedeutet dann eine Bewusstseinserweiterung,
ja.
Wenn man diesen Schritt tun kann.
Nee, absolut. Die Frage des Hörers ging auch sehr in die Richtung die Aktivität, weil er schreibt ja, Sie haben ausgedrückt, dass es eine Aktivität im Bewusstsein bedeutet und benötigt. Dass es also darum geht, nicht passiv, sondern aktiv zu sein. Und seine Frage war dann, die ich gerne hier noch einmal auch so direkt stellen will, wie sich das in der Zusammenarbeit der Menschen in Jana ausdrückt. Diese aktive Bewusstseinsarbeit.
Ja, das nimmt verschiedene Formen an und das ist gar nicht so einfach so in einem Interview so schnell zu beschreiben, weil das letztendlich sich doch irgendwo auch im Intimen und in der menschlichen Begegnung und dann sicher auch in organisierte Tagungen mhm. oder Schulungen oder Kurse oder und abspielt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so eine Art entscheidende Sache, dass durch das immer schneller werden, ist es der Weltgeschichte irgendwie, ist ja das, was von außen auf uns einströmt, ist ja in der Regel massiv überwiegend. Und dem etwas von innen nach außen entgegenzustellen, was sozusagen eine aktive Kraft ist, das ist, denke ich, imperativ für die Zeit, worin wir leben und imperativ, um als Menschen Schritt weiterzukommen, aber letztendlich auch als Welt einen Schritt weiterzukommen.
Mhm. Ich schaue noch mal, ob wir vielleicht auch jemand, einen Hörer, jetzt per Telefon in der Leitung zugeschaltet haben. Die Leitungen werden frei. Ansonsten noch mal eine Frage, die hier auch wieder per E-Mail bei uns angekommen ist. Und da schreibt die Hörerin, man denkt ja immer, dass man die Welt durch die Sinne, die Gerüche, das Tasten, das Hören und das Sehen wahrnimmt. Und Sie haben bei Ihrer Beschreibung ausgeführt, dass das so nicht stimmt, weil wir die Welt als erstes durch das Bewusstsein wahrnehmen. Klasse, dass Sie dem so viel Bedeutung geben, mit Kunst das Licht zum Aufleuchten im Bewusstsein bringen zu wollen.
Es ist ist eine ganz essentielle Frage, die auch durch die Jahrtausende verschieden beantwortet ist, nicht? Aber es braucht beides. Also es braucht das Licht, es braucht die Sinne und es braucht das Bewusstsein. Mhm. Also in dem Sinne sind es, denke ich, drei Komponenten, die da zusammenspielen und die sehr verschieden gewichtet werden, auch durch die verschiedenen, sage ich mal, Paradigmen in der Wissenschaft im Laufe der Jahrhunderte. Wir hatten gerade hier eine Konferenz mit dem Amerikaner Arthur Zients, der ein fantastisches Buch geschrieben hat, Catching the Light, auf Deutsch übersetzt als Lichtfänger, mhm. worin er in die ganze Geschichte darstellt, und zwar wirklich über Jahrtausende, die verschiedenen Theorien über Licht in einer Art Pendelschlag er nennt das dann die Entwined History of Light and Mind, also wie die Geschichte, von die man über Licht nachgedacht hat, sehr sich quasi parallel, aber parallel pendelnd, könnte man sagen, verhält zu dem Licht, wie die Philosophen im Laufe der Jahrhunderte über Bewusstsein nachgedacht haben. In dem Sinne haben wir da durchaus mit einem Geschwisterpaar zu tun, mhm. Licht und Bewusstsein.
Man könnte auch sagen, dass Licht und Bewusstsein innen und außen verbinden, oder dass das eine die Innenseite und das andere die Außenseite des gleichen Phänomens ist. Würden Sie dieser Formulierung zustimmen?
Absolut. Und dann damit da natürlich auch die ganze Dimension des inneren Lichts und der inneren Farbe. Das ist ganz spannend, wenn man dann mit James Turrell so ein bisschen in Gespräch kommt, oder man kann das auch in verschiedenen Katalogen von seinen Kunstwerken nachlesen, verschiedene Statements, dann sagt er, ja, er macht alle möglichen Kunstwerke, aber eigentlich ist er mehr interessiert an das Licht und die Farbe, die man mit den Augen geschlossen sehen kann. Und ich denke, fast jeder kennt das auch in einem Traum, vielleicht auch in der Meditation. Aber in einem Traum können die Farben und das Licht manchmal sehr viel intensiver sein, als man je in der Welt da draußen gesehen hat. Und so haben wir da noch eine weitere Dimension.
Und auch das haben Sie ja schon kurz angedeutet. Es gibt ja sprachlich die Verbindung zwischen Licht und Erleuchtung.
Absolut, uns geht ein Licht auf und es gibt es fast in jeder Sprache, ja.
Und zu sehen, dass dieses, es geht einem ein Licht auf oder Erleuchtung, ja ganz eindeutig ein inneres Phänomen ist. Das wirklich mit geschlossenen Augen und bei dunklem Raum genauso möglich ist wie bei strahlendem Sonnenschein, das mit diesem äußeren Licht primär mal nichts zu tun hat. Und sich das zu vergegenwärtigen, dass das der Fall ist, sagt etwas eigentlich über die Natur des Lichtes aus. Wenn das der Fall ist, also wenn einem ein Licht aufgehen kann, um dieses weniger belastete Wort zu verwenden, insofern gefällt es mir besser, als von Erleuchtung zu sprechen, es geht mir ein Licht auf, und zu sehen, das ist ein reales inneres Phänomen, das wir alle nachvollziehen können. Und das finde ich dann auch doppelt spannend, dass wir in dieser Parallele zu dem äußeren Licht auch wahrnehmen können. Das heißt, das Sonnenlicht und das innere Licht, das in mir aufgeht, auch wenn es anscheinend miteinander nichts zu tun hat, es hat doch irgendeine Wesensgleichheit oder Ähnlichkeit.
Eine große Wesensverwandtschaft, das glaube ich, ja.
Und wenn man das ernst nimmt, diese Wesensverwandtschaft, und darüber kontempliert, fällt es einem nicht mehr so leicht, diese Trennung zwischen dem äußeren und dem inneren Licht einfach so als getrennt hinzunehmen. Und das,
ja.
Und das in sich ist ja schon ein Phänomen, das es wert ist, darüber nachzudenken oder das zu kontemplieren, weil es sagt etwas aus, dass wir vielleicht nicht so getrennt sind in unserer inneren Welt, wie wir uns normalerweise in diese Welt setzen, wo eben das Sonnenlicht diese Feuerkugel da draußen ist und mit meiner inneren geistigen Welt primär mal nichts zu tun hat. Und wenn das so ist, dass es hier eine Wesensähnlichkeit oder vielleicht sogar eine Wesensgleichheit gibt zwischen diesem Licht, das ich da draußen sehe, und dem Licht, das mir aufgeht, dann ist die Welt vielleicht doch nicht so auseinandergerissen, wie wir sie oft wahrnehmen.
Genau. Ich denke, man kann da auch noch weitere Hilfsgedanken zur Hilfe nehmen, nicht? Also das ist sozusagen, wie Sie es jetzt formulieren, man kann auch einen Zwischenschritt machen, und die ginge in der Richtung, dass man damit leben könnte, einfach mal als Hypothese, dass das, was die Physiker heute über die Sonne sagen können, und überhaupt über Licht sagen können, dass das einfach, das ist ein Teil der Wirklichkeit.
Mhm.
Und dann gibt es weitere seelische, geistige Dimensionen zum Licht, die noch weitgehend, zumindest von der Physik, unerforscht sind. Und in dem Sinne gibt es sozusagen mehrere Schichten, mehrere zum Phänomen, und genauso auf der inneren Seite, ja, natürlich spielt das Gehirn eine gewisse Rolle, natürlich spielen andere physiologische Vorgänge eine gewisse Rolle, aber dann ist da eine innere Seite, und so fächert sich das langsam auf in dieser Wesensverwandtschaft, die Sie da jetzt auch angedeutet haben.
Eine letzte
Frage. Aber ich denke, man kann durchaus weiter differenzieren und weiter forschen und so da einfach Schritt für Schritt auch weiterkommen.
Eine letzte Frage, die hier noch auch per E-Mail im Studio angekommen ist, schreibt: Sie haben am Anfang des Gesprächs von der praktischen Ausrichtung in Jana gesprochen und im Zusammenhang mit der Arbeit von James Durrell vom inneren Sehen und Bewusstsein. Das bedeutet auf eine neue Verbindung von Praxis und Geist hin. Was könnte das kulturell für uns bedeuten? Ich glaube, der Schreiber geht vor allem auf diese Verbindung zwischen Praxis und Geist hin.
Ja, das ist mir, mir persönlich ist das allergrößten Anliegen, dass man die beiden Sachen möglichst verbinden kann. Vielleicht nicht immer ganz zur gleichen Stunde, aber doch in ein und demselben Leben. Ich denke, jetzt biblisch gesagt, man hatte die Abeliten, das waren die Priester, und man hatte die Kainiten, der schlug erstmal seinen Bruder tot, aber wurde sozusagen Vater von alles Praktische. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, beides zu sein. Und sozusagen diesen mehr priesterlichen, geistigen, meditativen Weg zu gehen, aber auch praktisch eingreifend, ganz konkret Spuren des Geistes zu ziehen, die diese Welt irgendwie eine möglichst bessere Welt machen, weil das ist auch hoch nötig. Und in dem Sinne bin ich ein großer Advokat, um beides zu versuchen. Und deswegen bin ich hier auch gerne in Jana, wo wir das versuchen zu tun, dass man Bewusstseinsschritte, geistige Schritte letztendlich auch versucht, mit der Praxis zu verbinden.
Abhimanyu, ich nehme das als ein hervorragendes Schlusswort. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Jana ist sicher einen Besuch wert. Es ist auch von Deutschland nicht so weit weg, wie man denkt. Es ist heutzutage wirklich sehr leicht erreichbar und wenn über das E-Mail ist auch ein Link zu der Ausstellung, die Sie beschrieben haben. Und vielleicht würde der ein oder andere Hörer auch zu Ihnen finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn das der Fall ist.
Das wäre wunderbar und die Ausstellung ist noch bis 2. Oktober offen. Aber auch danach ist Jana eine Reise wert und Sie und die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ganz herzlich willkommen. Ich würde mich sogar freuen, wenn dann bei mir jemand am Fenster klopft und sagt, ja, ich habe das damals gehört und jetzt bin ich da.
Das würde mich auch sehr freuen.
Zusammen.
Herzlichen Dank nochmal.
Schönen Abend noch.
Einen schönen Abend. Noch kurz in eigener Sache. Diese Sendung von Radio Enlight Next ist die letzte Sendung gewesen vor unserer Sommerpause. Wir werden jetzt und den gesamten August durch keine Sendung machen und sind ab Anfang September wieder live jede Woche auf Programm bei unserem wöchentlichen Webcast und ich hoffe sehr, dass Sie auch im Herbst wieder mit uns dabei sind. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.